SWR aktuell, mondial.
Mit Utku Pasarkaya
und Marc Kleber.
In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die unsere Gesellschaft vielfältig und aufregend machen.
Ja, und nicht nur das, Utku, sondern auch erfolgreich, denn heute geht es bei uns in den nächsten gut 30 Minuten um
Mut zum Risiko.
Es geht um Gründerinnen und ihre Start-up-Ideen. Zum Beispiel
smarter Schuhkauf und intelligente Akkus. Wir haben heute zwei Frauen zu Gast, die ihre sicheren Jobs aufgegeben haben, um solche Start-ups zu gründen. Jacqueline Yildirim und Lei Shen. Und beide haben in unterschiedlicher Weise eine Migrationsgeschichte.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Frau Shen, wenn ich bei Ihnen anfangen darf, so als kleiner Überblick. Sie kamen 1988 nach Deutschland. Von Shanghai aus, da waren Sie gerade mal 20. Sie haben dann hier studiert, Bauingenieurin, haben später beim Kranhersteller Liebherr gearbeitet, internationale Projekte betreut. Und dann kam vor 2 Jahren, 2019, der ganz große Schritt in die Selbstständigkeit. Da haben Sie in Ulm zusammen mit Ihrem Mann eine Firma gegründet, die heißt Sax Power GmbH, geschrieben S-A-X, Sax Power. Und mit dieser Firma entwickeln Sie jetzt quasi eine neue Generation von intelligenten Akkus. Und die sollen helfen, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, Frau Shen, dass deutsche Elektroautos es mit dem US-Autobauer Tesla aufnehmen können. Habe ich das richtig gesagt?
Ja, doch. Das ist auch unsere Vision und unser Traum, ja.
Jetzt haben Sie gerade die ersten Prototypen für die neuen Akkus hergestellt. Wie ruhig können Sie denn schlafen, bis die Testergebnisse von diesen Prototypen wieder zurück sind?
Ich kann jetzt schon sehr ruhig schlafen, weil wir im März die Zertifizierung bei Büro Veritas erfolgreich abgeschlossen haben. Es kann jetzt nicht mehr viele große Fehler passieren. Natürlich sind immer noch Kinderkrankheit drin, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass unsere Prototypen zuverlässig laufen.
Ich darf Jacqueline Yildirim vorstellen. Sie haben beim SAP-Konzern gearbeitet, zuerst in der Softwareentwicklung, später auch im Vertrieb. Nach 16 Jahren haben Sie dann den Konzern verlassen, um sich 2016 in Mannheim mit Ihrer Geschäftsidee selbstständig zu machen. Ein neuartiges Dämpfungsmaterial für Schuhe. Die Idee kam Ihnen, weil Ihre High Heels Ihnen zu unbequem waren. Sie haben das dann zunächst mit Ihren Ersparnissen finanziert. Aus diesem Start-up ergab sich dann die zweite Geschäftsidee, SpotSize, eine App, mit der man als Kundin oder Kunde mit seinem Smartphone die eigenen Füße vermessen kann, um dann im Onlinehandel die passende Schuhgröße bestellen zu können. Im vergangenen Jahr war Ihr Unternehmen unter den KI-Champions Baden-Württemberg. Das ist ein neuer Wettbewerb des baden-württembergischen Wirtschaftsministeriums, speziell für Lösungen im Bereich der KI, der künstlichen Intelligenz bzw. AI, Artificial Intelligence. Frau Yildirim, ich habe jetzt am Wochenende online neue Sportschuhe bestellt. Ab wann kann ich denn Ihre Anwendung nutzen, die App SpotSize?
SpotSize kann man schon bei ersten Kunden nutzen. Das heißt, wir haben zwei Varianten. Wir haben auf der einen Seite die Variante, die jeder Retailer oder zum Beispiel auch Sportschuhhersteller oder Lifestyle-Schuhhersteller sich in seine eigene Bestell-App integrieren kann. Man drückt dann auf den Knopf und bekommt dann über unsere App oder den Service die richtige Größe gesagt. Und das basiert vornehmlich auf Technologie, auf AI. Und das war auch der Award, den wir letztes Jahr gewonnen haben mit SpotSize, dass wir Artificial Intelligence nutzen und Sensoren nutzen in Smartphones, um mit Hilfe einer Art Selfie vom Fuß die richtige Größe zu finden. Und was wir jetzt uns gedacht haben, ist, dass wir auch eine eigene App rausbringen, wo Benutzer von den 10 meist favorisierten Sneaker-Marken die richtige Standardgröße sich geben lassen können. Diese App kommt Ende diesen Monats raus, also Ende Mai.
Wir fanden es heute aus mehreren Gründen spannend, mit Ihnen zu sprechen in unserem Podcast. Einer davon: tatsächlich ist die Start-up-Szene noch weitgehend in männlicher Hand. Frauen sind noch eher die Ausnahme.
Und warum das so ist, dazu gibt es auch eine Untersuchung, die hat Dr. Alexander Hirschfeld gemacht. Er leitet das Forschungsteam beim Bundesverband Deutscher Start-ups. Herr Dr. Hirschfeld, Sie sind heute unser sozusagen Mann für Zahlen, Fakten und Hintergründe. Herzlich willkommen auch Ihnen.
Ja, das freut mich. Hallo in die Runde. Ich freue mich, hier zu sein.
Vielleicht für alle, die sich in der Materie nicht so genau auskennen, also vielleicht genauso wenig wie ich, was ist denn eigentlich jetzt ein Startup? Wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit einem Catering-Service, den ich gründen könnte, oder einer Werbeagentur, wo liegen da die Unterschiede?
Also erstmal ist wichtig der Zeitfaktor. Wir sprechen üblicherweise von Startups, auch in unserer Studie bei jungen Unternehmen, die maximal 10 Jahre alt sind. Und daneben bei Unternehmen, die sich durch eine besondere Innovations- und Wachstumsorientierung auszeichnen, wie wir das beispielsweise eben gehört haben, eben der Einsatz von künstlicher Intelligenz, um in diesem Fall dann eben mit Blick auf E-Commerce und Schuhe sozusagen Prozesse zu optimieren. Ganz wichtig für Startups ist oder an Startups ist, dass sie Innovationen schnell auf die Straße bringen. Und das gilt einerseits, und das kennen wir natürlich vor allem für digitale Geschäftsmodelle, aber das gilt eben auch für technische und wissenschaftliche Innovation. Und da ist im Moment wahrscheinlich BioNTech das prominenteste Beispiel mit der Entwicklung des Impfstoffs.
Wenn Sie über BioNTech sprechen, dann müssen wir wahrscheinlich auch über Geld sprechen. Ja? Also wenn ich ein kleines Restaurant gründe, muss ich auch schon Geld in die Hand nehmen. Aber wenn ich einen großen Konzern oder ein Startup gründe, ist es wahrscheinlich sehr viel mehr Geld. Spielt auch eine Rolle?
Absolut, spielt eine ganz große Rolle. Kapital ist entscheidend, um eben schnell wachsen zu können und um eben gerade auch wachsen zu können, nicht auf Basis der eigenen bisherigen Einnahmen der Kunden, sondern sozusagen durch das Kapital erstmal so einen Wachstumsschub hinzulegen und das Geld dann später wieder reinzuholen.
Jetzt haben wir gerade schon gehört, Startup-Szene fest in männlicher Hand. Wie hoch ist denn der Anteil der Frauen bei Startup-Gründungen in Deutschland, Herr Hirschfeld?
Ja, also wir haben schon gesagt, eine Männerdomäne, das stimmt. Also wir führen jährlich eine Befragung innerhalb des Startup-Ökosystems durch und da zeigt sich, der Frauenanteil liegt aktuell bei 16% unter den Gründerinnen und Gründern.
Über die Gründe sprechen wir sicher gleich noch. Sie haben auch eine ganz aktuelle Studie gemacht zu Startup-Gründerinnen und Gründern mit Migrationshintergrund. Das ist ja für uns hier bei SWR aktuell mondial immer ein wichtiges Thema. Migration, Integration, Vielfalt. Wie hoch ist denn deren Anteil in der Startup-Szene?
Der Anteil liegt bei 20% in Deutschland. Und das hat uns eben gezeigt, dass es, wie Sie eben sagten, ein sehr wichtiges Thema ist, auch wenn wir über Startups und Innovationen in Deutschland sprechen. Also Gründerinnen und Gründer, Migrationshintergrund spielen hierzulande eine ganz wichtige Rolle in dem Bereich.
Die Frage an Jacqueline Yildirim und Lei Shen. Bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, was war denn Ihr erster Gedanke, als Sie von diesem großartigen Erfolg der Firma BioNTech gehört haben mit dem ersten Impfstoff, ein Startup, das da den ersten Impfstoff gegen die Covid-Infektion hergestellt hat, Frau Yildirim?
Absolut faszinierend, auch in der Schnelligkeit, in der BioNTech und auch Herr Schein und Frau Kürig mit ihrer Erfindung raus sind und da auch die Bundesregierung unterstützt haben und damit ja auch uns allen einen großen Dienst geleistet haben. Das war faszinierend.
Lei Shen, was haben Sie gedacht, als BioNTech, ursprünglich als Startup gegründet, plötzlich mit einem Riesenerfolg am Markt war?
Also ich habe mich sehr darüber gefreut, als ich da diese Nachricht gehört habe. Und ich nehme auch das Ehepaar Sahin als unseres Vorbild. Also der Erfolg von BioNTech ist für mich ein Zeichen, dass Leute mit Migrationshintergrund in Deutschland genauso gute Chance hat wie jeder andere auch. Das gibt mir auch richtig Motivation und Auftrieb. Und das ist auch meine Vision, genauso einen Erfolgsstory zu bringen wie BioNTech. Und diese Chance haben wir auch mit unserer Technik.
Wenn man so eine Vision hat, muss man ja sehr viel dafür einsetzen. Also Frau Shen, Hand aufs Herz, wie viele freie Wochenenden hatten Sie im vergangenen Jahr? Da müssen Sie schon nachdenken.
Ja, ich glaube nicht mal Handvoll. Also wir haben wirklich jeden Tag über 10 Stunden gearbeitet, ohne Wochenende, ohne Feiertag. Ein paar Mal bin ich mit Freunden nur wandern gegangen, aber das war's dann auch. Also ich glaube nicht mal Handvoll.
Frau Yildirim, wenn Sie so auf die Arbeitszeit gucken, den Energieeinsatz, der nötig ist, um Ihr Startup zum Fliegen zu bringen, gibt's da Momente, wo Sie sich sagen, boah, also jetzt wäre ich doch lieber wieder bei SAP mit einem geregelten Urlaubsanspruch?
Nein, so weit war ich noch nie. Ich muss ehrlich sagen, ich kann auch mich da anschließen. Mehr als eine Handvoll war das bei mir auch nicht. Aber da das eben meine Firma ist und diese Vision das auch trägt und diese Energie ist einfach da, fällt mir das nicht so schwer, eine E-Mail abends noch nach 22 Uhr zu beantworten oder mich nochmal hinzusetzen, was vorzubereiten oder am Sonntag zu arbeiten. Das macht ehrlich gesagt Spaß, weil man eben auch andere Erfolgsgeschichten vor sich hat und sagt, das kann ich auch schaffen, das will ich auch erreichen.
Die nächste Frage passt eigentlich ganz gut zu dem, was Sie gesagt haben, Frau Yildirim. Ich möchte Sie und Frau Shen fragen, was sind die drei wichtigsten Eigenschaften, die Sie zu einer Start-up-Gründerin gemacht haben? Frau Shen, wollen Sie kurz anfangen?
Also wenn Sie sagen nur drei, dann würde ich sagen, als Erste, man muss Vision haben. Man muss auch von sich überzeugt sein. Und als Zweite hätte ich gesagt, man muss auch Fleiß mitbringen, Durchsetzungsvermögen. Und, das sind eigentlich schon mehr als drei. Also als Dritte muss man wahrscheinlich Selbstvertrauen haben.
Danke. Ich gebe die Frage weiter an Jacqueline Yildirim. Die drei Eigenschaften, die Sie zur Start-up-Gründerin gemacht haben.
Auf jeden Fall auch die Vision, das Große zu sehen. Dann natürlich durchzuhalten, weil trotz großer Vision ist doch viel Arbeit dahinter, wie Frau Shen schon gesagt hat. Und da gilt es auch, das ist das Dritte, man muss auch wieder immer wieder aufstehen, wenn etwas mal nicht klappt und es einfach nochmal probieren, bis es klappt. Und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten neben der Vision. Und das hat bisher super geklappt.
Vision, Fleiß, Durchhaltevermögen und auch wenn es nicht gut läuft, wieder aufstehen können. Herr Hirschfeld, aus der wissenschaftlichen Perspektive der Studien, die Sie ja auch gemacht haben, zu Start-up-Gründerinnen und Gründer mit Migrationshintergrund, unterschreiben Sie das so? Kommt aus Ihrer Sicht da noch was dazu?
Ja, also ich kann mich da absolut anschließen an das, was Frau Yildirim und Frau Shen gesagt haben. Ganz zentrale Attribute, was das Mindset angeht. Vielleicht noch, das kriege ich immer in meinen Interviews mit Gründerinnen und Gründern mit, eine große Offenheit auch für Feedback und Kritik. Dass man eben dann auch die Sachen, das Feedback, das man bekommt, ernst nimmt, auch sein Umfeld sehr ernst nimmt, den Input, den man von anderen Gründerinnen und Gründern bekommt, das ist sicher sehr wichtig. Und aus der Perspektive unserer Studien spielen natürlich auch strukturelle Faktoren eine gewisse Rolle. Ja, dass man eben ein gutes Netzwerk beispielsweise hat, Leute, mit denen man sich eben austauschen kann und auch die richtigen Kontakte, um dann eben auch die Vision umsetzen zu können, sowohl im Bereich Finanzierung, aber auch wenn es um Kunden geht und so weiter.
Jetzt muss ich aus meiner Perspektive einfach mal sagen, ich bin hier beim Südwestrundfunk, ich bin fest angestellt und wenn ich sagen würde, welche Eigenschaft ich überhaupt nicht habe, dann ist das die Fähigkeit, ein Unternehmen zu gründen. Und ich habe hohen Respekt davor, wenn das jemand wagt. Frau Yildirim, was war denn Ihre persönliche Motivation zu sagen, ich habe diesen wunderbaren Job in einem großen Konzern, gut dotiert und total sicher, aber den lasse ich jetzt aus und mache was Eigenes.
Also getragen hat mich wirklich die Idee. Ich hätte nicht gedacht vor 5 Jahren, dass ich diesen Weg mal beschreite, weil als ich bei SAP gearbeitet habe, kam mir das nie in den Sinn, dass ich mich irgendwann mal selbstständig machen möchte. Und es war in der Tat die Idee, die mich dahin gebracht hat, tatsächlich dann zu sagen, okay, ich gründe jetzt eine GmbH, ich klopfe hier an die Wirtschaftsförderung in der Stadt Mannheim an, frag einfach mal, wie man sowas macht. Ja, das waren so die Anfänge. Aber es war in der Tat die Idee, die ich hatte und auch die Chancen, die ich da vordergründig sah. Und es hat mich einfach selber sowas von, ja, wie soll ich sagen, mit einem Feuer entfacht, dass ich gesagt, das will ich machen. Das mache ich jetzt auch.
Frau Yildirim, wir hören jetzt im Hintergrund ab und zu einen Signalton oder Benachrichtigungston. Sie als Start-up-Gründerin, Sie sind immer online.
Ja, also ich komme ja aus einem digitalen Konzern und bei mir in der Firma ist es auch sehr, sehr digital. Wir sind in der Cloud, wir programmieren in der Cloud, wir provisionen, also wir liefern auch unsere Software digital aus. Also das geht bei uns gar nicht mehr ohne.
Frau Shen, auch an Sie die Frage. Sie waren bei Liebherr, Sie haben internationale Projekte verantwortet, Sie waren quasi an der Geschäftsleitung angedockt und dann sagen Sie, ich starte was ganz Neues. Das ist ja ein Schritt.
Ja, Also ich war ja sehr lange in der Firma Liebherr an der technischen Front. Da habe ich bei Liebherr sehr viel gelernt und da konnte ich auch eine neue Technik sehr gut bewerten und auch beobachten, verfolgen. Und habe ich natürlich auch ein gutes Netzwerk aufbauen können und haben viele gute Ingenieure und Wissenschaftler kennengelernt, nachdem ich diese neue Technik gesehen habe. Und auch nachdem ich die Bewertung von richtig namenhaften Institutionen, Industrie mitbekommen habe, dass diese Technik sehr wahrscheinlich eine bahnbrechende Innovation weltweit ist, habe ich dann schon auch 2 Jahre lang gebraucht, um diesen endgültigen Schritt zu machen. Also ich war sehr überzeugt, dass diese Technik deutsche Autoindustrie was Großes beitragen kann. Und ich habe die Entscheidung nach gründlicher Überlegung getroffen. Also ich bin kein Draufgänger, aber ich bin felsenfest überzeugt von der Technik nach 2 Jahren. Und da lohnt sich auch, meinen Job bei Liebherr aufzugeben.
Frau Schenn, die nächste Frage auch gleich an Sie. Welche Rolle spielt für Sie Ihr Migrationshintergrund? Sie sind ja als junge Frau zum Studium nach Deutschland gekommen. Spielt dieser Migrationshintergrund eine Rolle? Wenn ja, in welcher Weise? Hatten Sie zu kämpfen mit Vorurteilen womöglich oder mit Begrenzungen mit Ihrem Migrationshintergrund?
Der Migrationshintergrund spielt bei mir wirklich eine sehr große Rolle, muss ich sagen, und eher positiv. Also ich habe sehr viel davon profitiert, als eine Frau mit Migrationshintergrund. Ich kann da mit verschiedenen Sprachen umgehen, Chinesisch, Deutsch, Englisch. Und da konnte ich halt mit viele gute Elite-Leute aus allen diesen Ländern umgehen. Und da konnte ich auch auf die Ressourcen von diesen 3 Ländern zurückgreifen, Deutschland, USA und China. Und deswegen habe ich dann geschafft, die Elite-Leute aus aller dieser Länder zusammenzubringen und an einem Projekt arbeiten zu lassen. Und dann habe ich auch diesen Einkaufskette, Lieferkette und so weiter organisieren können. Also bin da mit diesen Sprachfähigkeit weitergekommen, wahrscheinlich als irgendjemand, der diese Sprachfähigkeit nicht hat und auch mit der verschiedenen Kultur nicht umgehen kann. Also ich habe sehr viel davon profitiert, muss ich sagen.
Also wenn wir es mal konkret machen, Sie brauchen jemanden, der eine Komponente für diese neue Generation von Akkus baut. Den suchen Sie vermutlich dann in China. Wie viel Zeit brauchen Sie, bis Sie den gefunden haben?
Also da ich die Sprache kenne und dann auch jetzt ja neueste Werkzeug dafür gibt, jeder hat ein Handy, ich kann innerhalb einen Tag einen neuen Lieferant für ein bestimmtes Material finden. Also das geht wirklich ruckzuck. In China benutzt auch jeder ein Handy. Da ist jeder mit irgendeinem Netzwerk verbunden. Deswegen kann ich sehr, sehr schnell reagieren, wenn irgendwas nicht läuft. Und dann kann ich auch mit amerikanischen Investoren dann auch über Handy reden. Und das geht richtig ruckzuck.
Sie haben sehr stark profitiert von Ihren Sprachen, die Sie sprechen, von den Kulturen, die Sie kennen. Jacqueline Yildirim, wie war es bei Ihnen, der Migrationshintergrund? Ausschließlich positiv oder hatten Sie auch Situationen beruflich in der Ausbildung, wo Sie das als Nachteil empfunden haben?
Also von meinem jetzigen Zeitpunkt betrachtet ist mein Migrationshintergrund ein sehr großer Gewinn für mich. Ich habe das schon gemerkt nach dem Studium, wo mir das alles noch ein bisschen als Nachteil vorkam, eine Migrantin zu sein oder eben nicht deutsch zu sein. Aber schon mit Einstieg bei der SAP habe ich gemerkt, wie viel einfacher ich es hatte mit den vielen Nationen, die damals schon bei SAP als internationaler Konzern vor 16, inzwischen ja schon über 20 Jahren, als ich anfing. Da waren damals schon so viele Nationen unter einem Dach und ich konnte mich da wirklich sehr, sehr gut reinfühlen, auch in andere Kulturen, weil ich ja auch mich in die deutsche Kultur reinfühlen musste als Außenstehender. Und es hat mir sehr, sehr viel gebracht, auch meine Eltern, die das ja auch vorgelebt haben, denke ich, das habe ich von ihnen adaptiert und konnte das schlussendlich auch in der globalisierten Welt, wie wir sie heute kennen, sehr, sehr gut beruflich, aber auch privat für mich einsetzen. Auch Sprachen sehe ich ähnlich, mehrere Sprachen zu kennen, die Muttersprache zu können, das hat mir schon immer sehr viel gebracht.
Ich habe gerade, wenn ich es richtig verstanden habe, gehört, dass Sie während des Studiums das aber noch als Nachteil empfunden haben. Warum?
Also das kam auch noch, glaube ich, aus meiner Kindheit, weil wir dann doch in Deutschland, das müssen Sie sich ja vorstellen, vor 40 Jahren und mehr, war ich aufgewachsen in Bayern und Türken waren dort sehr exotisch. Und man hat mich wirklich so ein bisschen auch behandelt, exotisch, wie einen Fremden behandelt. Und das habe ich so ein bisschen auch in meine 20er mitgenommen. Und von daher habe ich auch vorhin eben erwähnt, dass ich das nicht als Vorteil empfand, weil ich wollte ja genauso behandelt werden wie die Deutschen hier, weil all diese Anforderungen, die im Studium oder auch im sozialen Miteinander, das war für mich ja dasselbe, sollte dasselbe sein. Und da war ich irritiert, muss ich ehrlich sagen. Aber als ich gesehen habe, wie viel mehr mir das bringt, indem ich eben nicht nur durch meine Reisen, sondern durch das, dass ich das ja schon gewohnt bin, mich da einzufühlen in andere Kulturen, auch diese Offenheit zu besitzen, von Hause aus, war das dann auch beruflich ein Pluspunkt.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, wenn ich dabei noch bleiben darf, Sie hatten eine Ermutigung oder Vorbilder in der Familie. Spielt da der Migrationshintergrund auch eine Rolle?
Ja, auf jeden Fall. Meine Eltern, die sind ja als Wirtschaftsmigranten hier nach Deutschland gekommen und haben hier quasi bei Null angefangen. Und das war ja auch mit einem Stück weit Risiko verbunden. Wird das klappen? Können wir Fuß fassen? Können wir als Familie hier leben? Können wir auch Freunde gewinnen? Und kann das ein neues Land werden, wo wir leben können? Und das haben mir meine Eltern sehr, sehr gut vorgemacht. Und das halte ich heute für eine sehr große Bereicherung.
Wenn ich an der Stelle nochmal zu Alexander Hirschfeld kommen darf und der wissenschaftlichen Perspektive, den Studien, die Sie gemacht haben, Herr Hirschfeld. Jetzt haben wir ja sozusagen Nachteile und Vorteile von Migrationshintergrund gehört. Was sind denn die Ergebnisse Ihrer Studie? Was trägt Migrationshintergrund bei denen 20%, die mit Migrationshintergrund tatsächlich das Risiko und die Chance suchen, mit einem Start-up zu starten?
Vielleicht erstmal vorab, wir haben uns Migrantinnen und Migranten der ersten Generation genauer angeguckt in der Studie, also Menschen, die selbst nach Deutschland gekommen sind. Und ein wichtiger Aspekt hier, und der wurde jetzt eben auch schon genannt in beiden Fällen, nämlich das Thema Internationalität. Also wir fragen immer, wie gut sind eure internationalen Netzwerke? Und im Durchschnitt sagen da nur 29%, wir haben gute oder sehr gute Netzwerke. Bei den Migrant Founders, die wir uns angeguckt haben, sind das aber 48%. Also hier wirklich so jeder oder jede zweite, die sagen, wir haben wirklich sehr gute internationale Netzwerke. Das zeigt sich dann auch in den Unternehmen, Englisch als Arbeitssprache, internationale Teams. Und was auch sehr wichtig ist, es wird häufiger mit einer Internationalisierung geplant. Deutschland ist ja, das wissen Sie, ein großer Markt. Und deswegen beschränken sich viele Startups relativ lang auf den eigenen Markt, was ja auch Sinn macht. Aber gerade die Migrant Founder sagen eben, wir planen auch mit internationaler Expansion. Und das ist, denke ich, so ein sehr wichtiger Aspekt, den Gründerinnen und Gründer Migrationshintergrund auch sozusagen in das Startup-Ökosystem in Deutschland reinbringen. Und daneben, was eben auch Frau Yildirim gesagt hat, was uns aufgefallen ist in der Studie, das Thema Risikobereitschaft und Großdenken. Ja, auch hier haben wir eben bei den Migrant Founders gesehen, überdurchschnittlich hohe Werte. Und das ist, denke ich, auch eine ganz wichtige Zutat, sagen wir mal so, für eben Deutschland und für Innovation hierzulande, weil es eben gerade bei uns ein Stück weit noch fehlt im Vergleich zu vielen anderen Ländern, die doch unternehmerischer geprägt sind, um es mal vorsichtig zu formulieren. Gleichzeitig haben Sie auch schon angedeutet, gibt es natürlich auch Herausforderungen, die sind natürlich individuell und unterschiedlich, aber was sich in unserer Studie doch zeigt, sehr viele geben sprachliche und auch bürokratische Hürden als Herausforderung an und ich glaube, da kann man sich beispielhaft einfach die vielen Behördengänge vor Augen führen, die eben nötig sind bei der Gründung, im Austausch mit dem Finanzamt und so weiter oder wenn es um Arbeitserlaubnisse geht und solche Dinge. Das spielt doch für sehr viele Gründerinnen und Gründer mit Migrationshintergrund eine große Rolle.
Ich habe noch mal eine Frage an Jacqueline Yildirim. Sie haben vom Vorbild auch Ihrer Eltern gesprochen und vom Vorbild Ihres Vaters. Welche Vorbilder sind denn für Sie wichtiger, so Start-up-Vorbilder wie Steve Jobs oder Uğur Şahin oder Özlem Türeci oder die Vorbilder aus der Familie?
Ich glaube, das kann man gar nicht voneinander trennen. Für mich waren beide, unter anderem Steve Jobs oder Coco Chanel, das waren ja so Vorreiter, jeder in ihrer Branche, wenn man das sagt, vom Markt her, würde ich das wirklich so sagen, das waren meine Ideale. Ansonsten würde ich sagen, was natürlich unheimlich auch hilft, auch in der Familie das zu sehen, dass das möglich ist und dass das auch ein gangbarer Weg ist, sowohl für Migranten, ja. Also mein Vater hat nie gesagt, das kannst du hier nicht machen, weil du bist keine Deutsche, ja. Das sind ja auch Dinge, die müssen in der Familie auch da sein. Ja, dass die Eltern einen auch anhalten oder dass man dort Rollenmodelle sieht. Aber auch, was ich in unserer Gesellschaft auch hilfreich finde, ist, dass man eben auch Kindern, also wenn man heute den Fernseher einschaltet, dann gibt es Filme, wo der Chef immer männlich besetzt ist. Also das ist natürlich etwas, was Kinder prägt, die dann auch Fernsehen schauen. Und das sind so Dinge, das finde ich etwas verbesserungswürdig also zumindest in Deutschland, ich schaue nicht so viel Fernsehen, aber das ist mir schon aufgefallen, dass man da auch viel machen kann. Also Rollenmodelle sind sehr, sehr wichtig, sei es aus der Familie, sei es jetzt auch aus der Start-up-Szene, aus dem Silicon Valley, aber auch aus Deutschland. Das tut einen ja wirklich befeuern und da ist man motiviert und sagt, na, das kann ich auch. Oder das, was Steve Jobs immer gesagt hat, Design follows function, ja, das habe ich immer gelebt. Das durfte ich vielleicht in der SAP nicht so stark leben, aber das kann ich jetzt in meinem eigenen Produkt leben. Das sind für mich Riesenvorbilder. Also Vorbild ist für mich das Allerwichtigste, egal woher es kommt. Auch ein unbekannter Mensch kann jemanden inspirieren. Und genau dieser Funke springt dann über und führt dann vielleicht zu einem Weltunternehmen. Man weiß es nicht.
Jetzt haben Sie Coco Chanel erwähnt, Frau Yildirim, aber in erster Linie, glaube ich, Steve Jobs, Frau Shen. Stichwort Vorbild. Brauchen wir mehr weibliche Steve Jobs?
Ja, warum nicht? Klar. Okay, Steve Jobs ist für mich zu weit entfernt.
Was ist näher?
Meine Vorbilder sind entweder Elon Musk oder die deutschen Vorbilder, das sind die Gründer von BioNTech oder die Gründer von der Firma Sonnen. Und Sonnen macht auch Batteriespeicher, aber die haben vor 10 Jahren angefangen, wo damals noch gar keine Markt da ist, also kein nennenswerter Markt da ist für Batteriespeicher. Und da haben die Gründer von Sonnen trotzdem das gestartet. Und das finde ich mutig. Also das sind die Pioniere in diesem Bereich. Wir haben jetzt erst jetzt angefangen. Wir haben gute Technik, aber wir haben auch super gute Voraussetzungen und auch Randbedingungen, da jetzt die Technik viel ausgereifter ist und dann auch Markt und auch Akzeptanz von Menschen da ist. Also, aber die Gründer von Sonnen und auch BioNTech, das sind meine Vorbilder.
Die Frage, die dahinter steckt, ist ja, was verändert sich, wenn jetzt mehr Start-up-Gründerinnen wie Sie beide, Frau Yildirim und Frau Shen, Erfolg haben? Und jetzt erzähle ich an der Stelle, wir haben natürlich vor der Sendung auch ein bisschen miteinander gesprochen, damit Sie wissen, was auf Sie zukommt. Und bei der Gelegenheit habe ich erfahren, Frau Yildirim, Ihre erwachsene Tochter studiert künstliche Intelligenz. Welche Rolle hat da Ihr Vorbild gespielt?
Aktiv habe ich das gar nicht gemerkt, aber sie kannte mich ja in einer Branche, in der vornehmlich Männer arbeiten, in der IT. Und sie hat gesehen, wie ich total normal damit umgehe, das ist mein Beruf. Also da gab es überhaupt nicht die Frage, kann ich das oder kann ich das nicht? Und ich glaube, das hat ihr das gezeigt, dass sie das auch kann. Ja? Und ich selbst hätte das wirklich nicht gedacht, dass sie dann sich für künstliche Intelligenz entscheidet, weil sie ist sehr künstlerisch. Aber siehe da, inzwischen programmiert sie Java, Python, ist sehr interessiert an dem, was wir hier machen, ist auch Werkstudentin bei uns. Und ja, bin auch stolz. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe dazu nichts zugetan, außer dass ich wohl passiv ein Rollenmodell war.
Nach den Vorbildern die Frage nach der Unterstützung. Was war für Sie die wichtigste Unterstützung und was waren die größten Hindernisse, die Sie überwinden mussten?
Also wir haben regional sehr viele Unterstützung bekommen. Also vor allem bedanke ich mich für die Unterstützung von Gründerzentrum Ulm, geführt von der Frau Hudemeyer. Das ist auch eine Frau, also auch weiblich. Und die hat von Anfang an Vertrauen zu mir. Und die hat mich auch immer dazu motiviert. Sie hat auch gesagt, Blade, das schaffst du schon. Und dann aus der Region haben wir viele auch Unterstützung von großen Manager und großen Fachexperten bekommen. Und die haben auch Vertrauen zu mir, hat mich auch immer angefeuert und gesagt, ja, Frau Schen, das schaffen Sie schon. Also da bin ich sehr, sehr dankbar. Also ich habe von der Region sehr viele Unterstützung bekommen.
Und die Frage gebe ich gleich noch weiter an Frau Yildirim. Was war für Sie die wichtigste Unterstützung und was war das größte Hindernis?
Zunächst vorweg, es gab keine großen Hindernisse. Ich glaube gar keins. Die größte Unterstützung war tatsächlich hier in Mannheim, in dieser Gründerregion, mit offenen Armen empfangen worden zu sein. Auch ähnlich wie bei Frau Schen hat mich die Wirtschaftsförderung sofort hier sehr, sehr gut unterstützt, Kontakte aufbereitet, auch zu Investoren, Kontakte in die Start-up-Szene. Und so hat das eine das andere ergeben. Natürlich aus meiner Vergangenheit auch die Kontakte zu SAP und dem eigenen Netzwerk, das ich hatte. Das war sehr, sehr unterstützend und hat am Anfang vor allem, wo es ja darum geht, relativ schnell ein Team aufzubauen und einen ersten Prototypen zu bauen, sehr, sehr geholfen. Und natürlich an Geld und an Investoren zu kommen, eben diese Kontakte dann aufgebaut zu bekommen, ist dann natürlich viel besser, als wenn man diesen Kontakt erst machen muss und empfohlen wird. Das hat mir sehr geholfen, ja.
Stichwort Netzwerk, Hirschfeld, für Sie als jemand, der sich wissenschaftlich damit beschäftigt hat. Wenn wir auf Frauen, also auf Start-up-Gründerinnen gucken und auf Gründer mit Migrationshintergrund, wie ist die Rolle, die Netzwerke da spielen?
Also ich denke, dass Netzwerke in vielerlei Hinsicht eine Rolle spielen, wird da vielleicht zwei Aspekte rausgreifen, nämlich Finanzierung und Kunden. Und da sehen wir, wenn wir uns die Migrant Founders angucken, dass zum Beispiel im Bereich Business Angel es aktuell noch eine große Finanzierungslücke gibt. Und das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass hier wahrscheinlich auch noch ein Bedarf ist, was Netzwerke, Vernetzung angeht. Denn das ist natürlich ein Bereich, wo Kontakte eine total wichtige Rolle spielen. Haben wir gerade gehört, ein Intro ist immer besser, als wenn man jemanden kalt anschreibt. Das ist ganz wichtig. Und der zweite Aspekt, den wir auch in der Studie sehen, ist Vernetzung zur etablierten Wirtschaft. Wir fragen immer nach der Zahl der Kooperationspartner in der etablierten Wirtschaft. Und auch da sehen wir, dass Migrant Founders im Schnitt deutlich wenig Kooperationspartner haben. Also auch das ist ein Indiz dafür, dass auch mit Blick auf Kundenkontakte, strategische Kooperation, es noch ein Stück weit Nachholbedarf gibt im Bereich der Migrationserfahrung und des Migrationshintergrunds. Im Bereich Startup-Gründerinnen, Frauen im Startup-Bereich sehen wir eigentlich ähnliche Muster und ein Stück weit noch mal deutlicher, gerade im Bereich Finanzierung. Also da sehen wir doch noch große Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und das hat einerseits natürlich mit dem Thema Vernetzung zu tun. Das hat aber auch andererseits damit zu tun, dass wir im Investmentbereich generell noch sehr, sehr viele Männer haben und das dann auch in manchen Fällen ein Stück weit zu einem Bias führen kann, was eben dann Investmententscheidungen angeht. Ja, weil man tendenziell doch eher in Leute investiert, gerade in komplexen Entscheidungen, die einem ähnlicher sind. Und das führt eben dazu, dass in manchen Fällen eben Frauen doch benachteiligt sind.
Und ich vermute mal, Frau Yildirim, Frau Schen, die Investoren, denen Sie gegenüber saßen bei der Finanzierung, die werden alle Anzug getragen haben, oder? Also sprich, ja. Das waren Männer.
Ja.
In der Tat. Richtig.
Und teilen Sie das, die Einschätzung von Herrn Hirschfeld? Das ist schwieriger als Startup-Gründerin Geld zu bekommen, wenn die Investoren alle Männer sind?
Ich würde sagen, am Anfang ja. Also ich saß auch viele verschiedenen Investoren gegenüber. Am Anfang waren sie alle ziemlich skeptisch, weil ich eine Frau bin. Aber mit der Zeit lernen sie mich auch besser kennen, sowohl von der technischen Aspekt als auch von der persönlichen Aspekt. Und nach halbem Jahr, dann ist es für mich gar kein Problem mehr, die Investoren von unserem Produkt und auch von mir zu überzeugen.
Frau Yildirim?
Ich bin da gar nicht voreingenommen dran gegangen, wie mit der ganzen Gründung. Ich bin da sehr naiv an das ganze Gründen, mein Unternehmen hochziehen dran gegangen. Und genauso bin ich den Investoren sehr unvoreingenommen Also ich bin denen wahrscheinlich geschlechts- oder als Frau entgegengetreten und gar nicht mit der Idee, sie könnten jetzt mich anders bewerten als einen männlichen Start-up-Gründer. Und das hat mir wirklich geholfen, schon relativ schnell dann auch Investoren zu überzeugen. Und die haben auch, wenn es am Anfang vielleicht etwas holprig war, sehr, sehr schnell auch gelernt, wie sie mit mir umgehen können. Also, dass das eben kein Unterschied ist, weil letztendlich wir Frauen brauchen das Geld und damit wollen wir mehr Geld machen, ja, und ein Unternehmen gründen, Mitarbeiter bezahlen, und das machen ja männliche Kollegen genauso.
Da hake ich jetzt nochmal nach. Was muss denn passieren, damit mehr Frauen Start-ups gründen? Wann beginnen denn solche Erfolgsgeschichten? Beginnen die schon in der Schule, bei den MINT-Fächern oder noch früher in der Familie? Frau Chen, was denken Sie?
Ich denke, dass man Frauen mit Migrationshintergrund gute Bildungsmöglichkeit anbieten sollen. Und also Bildung ist das Wichtigste aus meiner Sicht. Also Frauen sollen halt schon auch mehrere Sprachen können und dazu aber eine besondere Fähigkeit sich entwickeln. Also man muss auch nicht unbedingt studiert haben, aber man sollte in der Lage sein, Alleinstellungsmerkmale zu erreichen. Und das kann man nur durch Bildung und durch fleißiges Lernen erreichen. Ich denke, jede Frau mit oder ohne Migrationshintergrund sollte die Bildungsmöglichkeit bekommen.
Jacqueline Yildirim, die Frage geht auch an Sie.
Ja, auf jeden Fall ist Bildung sehr, sehr wichtig und auch die freie Entfaltung. Ich meine, wir sind hier in Westdeutschland, wir leben hier in Freiheit und Sicherheit. Das ist in vielen anderen Ländern nicht möglich, wenn man da an Frauen und Frauen müssen gründen, denken wir an afrikanische Länder, denken wir an Indien etc. Da sind ganz andere Situationen da. Aber was mir sehr viel geholfen hat, war, dass aus meiner Familie heraus mir nicht gesagt wurde, das kannst du nicht machen. Da hat mich niemand in eine bestimmte Richtung gelost und gesagt, du bist halt ein Mädchen, für dich ist Mathe nichts. Ich habe auch Abitur in Mathe gemacht. Ich wollte das einfach, weil ich fand die Leute cooler, die in Mathe-LK saßen. Und deshalb bin ich da hingegangen, aber nicht, weil ich Mathe mochte. Aber meine Eltern haben mich da schon unterstützt und auch ermutigt, dass ich das machen kann, was ich möchte. Und das hängt nicht an meinem Geschlecht, sondern an meinen Wünschen, Bedürfnissen, Fähigkeiten und dem, dass ich einfach dann das mache und da mein Engagement zeige. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig heute, dass man aus den Stereotypen ausbricht, dass es ganz normal wird, im Fernsehen auch Chefinnen zu sehen. Und dass man dann vor Investoren sitzt, die nicht überrascht sind, weil sie hatten vor mir 9 männliche Kinder und jetzt komme ich und stelle meine Idee vor. Das muss aufhören. Und da, glaube ich, fängt es bei jedem Einzelnen an.
Das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber wir können SWR aktuell mondial in dieser Folge nicht beenden, ohne nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Und da ging es um die persönliche Motivation und die Vision und wie wichtig die ist. In einem Satz, liebe Frau Chen, in 10 Jahren.
In 10 Jahren möchte ich mit unserer Technik in die Elektromobilität reinkommen. Ich möchte unsere Technik in ein Elektroauto umgesetzt haben. Das ist meine Vision.
Liebe Frau Yildirim, in 10 Jahren.
10 Jahren möchte ich, dass Spot-Size ein Standard ist im E-Commerce für Kleidungs- und Schuhkäufe und Verkäufe und möchte dann auch in 10 Jahren mein Unternehmen verkauft haben.
Und zwar gewinnbringend.
Ja, hoffentlich. Auf jeden Fall.
Lieber Herr Dr. Hirschfeld, dann die abschließende Frage an Sie. Wenn Sie in 10 Jahre in die Zukunft schauen, wo stehen wir dann? Sie haben vorhin gesagt, heute sind Startup-Gründerinnen wie Lei Shen und Jacqueline Yildirim die Ausnahme. Werden sie in 10 Jahren vielleicht die Regel sein?
Also das hoffe ich sehr. Und wir setzen natürlich als Verband auch alles daran, unseren Beitrag da zu tun. Ja. Und also ich hoffe aber zumindest, dass wir einen deutlichen Anstieg haben, zum Beispiel beim Anteil der Gründerinnen von 16 auf vielleicht 30%, aber auch im Bereich der Investoren, also Partner, General Partner bei Wagniskapitalgebern, auch da hoffe ich auf einen ganz deutlichen Anstieg, sodass es, wie Frau Yildirim ja sagte, völlig normal ist, dass dann eine Gründerin pitcht und danach eben noch eine Gründerin und nicht 10 Männer und dann eine Frau.
Das war unser SWR Aktuell Mondial Podcast. Smarter Schuhkauf und intelligente Akkus, Gründerinnen und ihre Start-up-Ideen mit den Start-up-Gründerinnen Lei Shen und Jacqueline Yildirim und dem Experten Dr. Alexander Hirschfeld vom Bundesverband Deutsche Startups.
SWR Aktuell Mondial finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben.
Bis zum nächsten Mal sagen
Tschüss,
Marc Kleber
und Utkupa Sakaya.